sind ETFs nur mal so Profi.
Da würde ich auch gerne an Warren Buffett erinnern, mit seinem Motto Keep it simple, stupid. Also mehr ist nicht gleich besser.
Und wie sieht es aus im Vergleich mit Gold, Immobilien oder anderen Versicherungsprodukten?
Schön, dass ihr wieder da seid bei der 5. Folge von Investier oder Verlier. Heute mit 10 Mythen über ETFs. Und du, kleiner Schlinger, hast heute 10 ETF-Mythen mitgebracht, oder wie?
Genau. Man liest ja einiges im Internet und man weiß nicht, stimmt es, stimmt es nicht. Nee, dachte ich mir, bring ich mal meine 10 Mythen mit, die ich so gefunden habe, die ich ganz spannend finde.
Ja, cool. Schieß mal los direkt. Was ist so der erste Mythos?
Mein erster Mythos ist, sind ETFs nur was für Profis?
Also ETFs sind auch was für Profis, sind aber auch was ganz Tolles für Privatanleger. Also das ist für uns halt die Möglichkeit, wie wir kostengünstig investieren können, an der Weltwirtschaft teilnehmen können, für super kleines Geld. Und das haben auch Profis für sich entdeckt und füllen ihre aktiv gemanagten Fonds. Das heißt, ein Fondsmanager, der die Aktien aussucht, muss mittlerweile nicht mehr die Aktien aussuchen, sondern der kann die auch mit ETFs füllen.
Also theoretisch das, was wir machen mit ETF-Investments, machen auch aktiv gemanagte Fondsmanager.
Genau, die suchen sich unterschiedliche ETFs raus und klatschen aber sehr hohe Kosten dann für dich noch drauf.
Verstehe.
Bevor es losgeht, dieser Podcast ist wie ein guter Freund. Unterhaltsam und informativ, aber kein Finanzberater.
Alles, was du hier hörst, ist unsere Meinung und kein Aufruf, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen.
Dein Geld, deine Verantwortung.
Also denk nach, bevor du dein Sparschwein schlachtest.
Check's doch endlich mal jetzt.
Verstehst du's?
Ich glaube, die checken's nicht.
Doch. Bringen ETFs keine Rendite oder bringen die eine gute Rendite?
Also ETFs bringen die Marktrendite. Das heißt, wenn der Markt steigt, wird dein ETF auch steigen, wenn du weltweit breit gestreut investiert bist. Ne? Das heißt, du kriegst die Marktrendite.
Aber heißt es dann, dass aktiv gemanagte Fonds besser sind, weil sie dann mehr ETFs in dem Fonds drin haben?
Da würde ich auch gerne an Warren Buffett erinnern, mit seinem Motto Keep it simple, stupid. Also mehr ist nicht gleich besser. Und wenn man ETFs und einen aktiv gemanagten Fonds miteinander vergleicht, da gibt es eine Studie von Morningstar und die stellt eben raus, dass umso breiter der zu investierende Markt, das heißt, wenn du die ganze Welt abdecken willst, umso höher ist jetzt der Vorteil von ETFs im Vergleich zu Fonds. Ja? Mhm. Und umso nischiger das Zielinvestment ist die Area, zum Beispiel Small Cap Investments in den Emerging Markets, umso kleiner ist der Vorteil von den ETFs gegenüber den aktiv gemanagten Fonds, aber es gibt immer noch einen Vorteil ETFs gegenüber Fonds.
Also heißt, ETFs sind eigentlich immer die Sieger.
Nicht immer, aber statistisch in den meisten Fällen. Genau. Und das liegt eben hauptsächlich an den Kosten, ne? Weil die ETFs halt Gesamtkosten von 0,25 haben und so aktiv gemanagte Fonds bei einem Bankberater zahlst du gern mal 2-3%, ne? Das ist ja ein Riesenunterschied.
Das ist ein Unterschied.
Ja.
Spannend, aber dass dann da nur, ist das dann nur der Aus, also nur dieser
der ausschlaggebende
Punkt?
Ja, würde ich schon sagen. Also wenn die Kosten deutlich geringer wären, dann würden die sich auf jeden Fall ähnlicher sein, ne?
Okay. Ja. Und wie sieht es aus im Vergleich mit Gold, Immobilien oder anderen Versicherungsprodukten?
Also Gold ist eine super Möglichkeit, um Inflation auszugleichen. Du wirst dein Geld nicht vermehren, aber auch nicht verlieren. Jetzt historisch gesehen über die letzten 100, 150 Jahren ist Gold ein toller Inflationsausgleich.
Aber keine gute Rendite?
Nee, auf jeden Fall nicht. Die letzten paar Jahre war es ganz gut, aber langfristig Gold produziert ja nichts, hat ja keinen Mehrwert. Aber er hält seinen Wert und das ist ja auch der Sinn dahinter. Immobilien gibt es natürlich tolle Investments teilweise, aber wenn man sich den breiten Schnitt anschaut, bist du vielleicht bei einem Privatanleger bei 2%, wenn es gut läuft, also holst du auch die Inflation rein.
Aber heißt bei Immobilien, die Rendite wäre dann Miete, die man bekommt?
Miete und später der Verkauf der Immobilie wieder zu vielleicht mehr. Ja. Aber du hast ja auch viel mehr Aufwand, viel höheres Risiko, weil ein Standort, also dadurch ist schon total unterlegen im Investment in ETFs jetzt. Und Versicherungsprodukte ist auf jeden Fall keine Alternative, weil wenn die Versicherung pleite geht und du hast in eine Riester-Rente von der Versicherung zum Beispiel investiert, dann wird dieses Geld, was du da rein investiert hast, in die Insolvenzmasse der Versicherung fließen. Das heißt, das ist für dich weg. Und bei ETFs oder Aktien ist das nicht so. Wenn deine Bank pleite geht, ist das Sondervermögen, das gehört dir, dann wechselst du einfach die Bank und fertig.
Dann springen wir weiter zum nächsten Mythos. Und zwar, viele sagen ja, dass ETFs wie eine Blase sind und bald crashen werden.
Mhm. Glaubst du dran?
Ich habe das Mythos jetzt gelesen und dachte mir so, irgendwie klingt es auf einer Seite logisch, aber auf der anderen Seite nicht.
Ja, also eine Blase kann es nicht sein, weil ein ETF breit gestreut investiert, ja, in die ganzen Firmen. Und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wenn jeder Anleger per Buy and Hold, sprich per Sparplan, jeden Monat in diese Unternehmen investiert, dann haben die irgendwann riesige Bewertungen, ne? Aber tatsächlich musst du dir dann mal anschauen, wie viel Prozent des Kapitalmarkts werden über ETFs investiert. Und das sind gerade mal ein Viertel, also 25% sind über ETFs investiert. Und von den 25% sind lediglich 2-5% eben passiv investiert, nach Buy and Hold, ja, monatlich per Sparplan kaufend, egal ob es steigt oder fällt. Das heißt, der Marktanteil davon ist so gering, dass wir uns darüber echt gar keinen Kopf machen müssen.
Also kommt es dann nicht zu irgendeinem Problem, wenn jetzt jeder jeden Monat regelmäßig anfängt zu sparen?
Auf keinen Fall. Da sind wir weit weg davon entfernt, dass das so einen großen Anteil hat am Gesamtmarkt, dass man darüber irgendwie so sich Sorgen machen musste.
Okay. Und du hast gerade eben Buy and Hold erwähnt.
Ja.
Magst du ganz kurz erklären, was das bedeutet?
Ja, einfach kaufen und halten. Sprich, du kaufst den ETF und du hältst den in deinem Portfolio. Und dann kaufst du nach nächsten Monat und wieder und wieder. Das ist eine ganz stumpfe, stupide Sache, die aber langfristig eine ganz tolle Rendite für dich rausholen kann. Und was ich sagen wollte auch noch zu den ETFs, die meisten ETFs, die am Markt sind, die werden halt aktiv gehandelt, ne? Von sogenannten institutionellen Anlegern. Weißt du, wer das ist?
Ja,
Fonds, also es sind dann halt Banken, Investmenthäuser oder auch aktiv gemanagte Fonds, die kaufen den ETF, halten den eine kurze Zeit oder auch eine längere Zeit und verkaufen den wieder und dadurch, die benutzen das zum Trading, ne, und nicht nach Buy and Hold.
Okay.
Genau.
Und eben gerade hattest du jetzt so aktiv-passiv erwähnt, magst du auch nochmal kurz erklären, was der Unterschied zwischen aktiv und passiv jetzt im ETF-Kontext ist?
Ja, der Begriff gefällt mir gar nicht so gut, weil auch beim passiven Investieren machst du ja was, du entscheidest dich für eine Strategie, behältst die bei, musst einmal im Jahr vielleicht Rebalancing machen. Also die Begrifflichkeit ist vielleicht gar nicht so super, aber der Unterschied ist, passives Investieren ist, du hast eine Strategie, machst einen Sparplan und es läuft einfach. Ne?
Und immer noch nicht so viele Gedanken, es läuft im Hintergrund.
Genau, du hast ein klares Regelwerk und an das hältst du dich. Und aktives Investieren ist, wenn jetzt irgendwie eine Krise ist, wie der orangene Mann in Amerika hebt irgendwie Zölle an, dann kommt jetzt ein aktiver Investor und kauft sich dann Aktien, kauft sich Branchen-ETFs und versucht aktiv durch Handeln und Kaufen, Verkaufen eben Gewinne zu erzielen. Das machen wir nicht.
So in der Form wie Traden.
Ja.
Okay. Du hast jetzt gerade auch gesagt, so ein eine aktive Person, die aktiv investiert, ein Trader, der guckt auf den Markt und schaut, was dann schlau ist und so weiter. Passt ganz gut zu meinem nächsten Mythos. Und zwar, muss ich denn den perfekten Zeitpunkt erwischen, um erfolgreich investieren zu können?
Nee. Time in the market beats time in the market. Also umso mehr Zeit du hast, umso länger du am Kapitalmarkt bist, umso eine bessere Rendite wirst du haben. Natürlich ist es toll, mal so einen Lucky Punch zu landen und in der Krise schön einzukaufen und dann siehst du, wie es sich vervielfältigt. Aber das wird nicht die Regel sein und statistisch ist es besser, sobald du Kapital hast, das zu investieren und das eben nicht liegen zu lassen und zu warten, wann kommt eine Krise und dass ich einen perfekten Moment kaufe.
Aber heißt, sobald man Kapital hat, soll man dann einfach die gesamte Summe direkt investieren oder dann mit einem monatlichen Sparplan arbeiten?
Also wenn wir so der Homo economicus sind, sprich der total rationale Mensch, dann müssten wir eigentlich die gesamte Summe jetzt auf einmal investieren. Weil in 66% der Fällen ist es einfach ein Einmalinvestment besser. Ja? Aber da wir ja emotional sind und wir vielleicht auch noch gar nicht die Erfahrung haben am Markt, macht es Sinn auch zu sagen, ich investiere einen Teil der Summe sofort und den Rest der Summe investiere ich über einen festen Zeitplan. Das heißt, ich gebe mir ein Jahr, maximal 2 Jahre zum Beispiel, und sage, da wird dann jeden Monat das eingekauft. Und dann stelle ich mir noch eine Regel rein und wenn der Markt einbricht um 20%, dann hole ich von dem Geld, was noch über ist, direkt mal 30% und investiere es direkt. Ne? Also feste Regeln und ein fester Zeitplan, dass du investierst. Sonst und kommst du nicht rein.
Und einfach daran halten und bleiben.
Genau.
Okay. Dann können wir direkt zum nächsten Mythos springen. Mhm. Und zwar habe ich gehört, dass ETFs den Markt manipulieren.
Nee, ETFs kaufen ja breit gestreut den Markt ab, ja, unterstützen den Markt sogar dadurch, dass sie den Firmen ja Geld geben und ähnlich wie davor der Anteil von den Passivanlegern, die in ETFs investieren, ist super gering, also die manipulieren den Markt nicht. Braucht man sich keine Sorgen machen.
Aber ich habe zum Beispiel gehört, dass die 3 größten ETF-Anbieter mehr als 25% von den Aktienstimmrechten haben an Unternehmen. Das ist ja dann schon irgendwie ein Einfluss auf den Markt.
Das stimmt, ja. Also die 3 größten sind ja BlackRock, Vanguard und State Street. Die haben teilweise bei Unternehmen mehr als 25% Anteile. Aber die verwalten die Anteile ja für uns. Uns gehören ja die Anteile als Privatanleger, ne? Und ich finde es immer ein bisschen komisch, den Vergleich, weil wenn du jetzt, weiß nicht, die Top-Mode-Unternehmen oder die Top-Auto-Unternehmen zusammennimmst, jetzt sage ich mal, Ford, Tesla und VW haben zu dritt einen Marktanteil von 40%. Und dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, ihr seid jetzt ein Monopol. Warum solltest du das dann bei ETF-Anbietern machen?
Vor allem, wenn die jetzt unser Geld, also ETF-Anbieter unser Geld dann halten.
Genau. Die haben es ja auch im Sinne, dass die Unternehmen dadurch Gewinn machen, dass deren Produkte gut dastehen. Also da mache ich mir jetzt nicht so den Kopf.
Okay. Dann der große andere Punkt ist ja auch noch Steuern.
Ja.
Was ist denn damit? Sind denn thesaurierende ETFs nachteilig im Vergleich zu ausschüttenden ETFs? Und vielleicht erklärst du auch an der Stelle noch mal kurz den Unterschied zwischen thesaurierend und ausschüttend.
Ja, also thesaurierend bedeutet, wenn die in dem ETF enthaltenen Firmen eine Dividende ausbezahlen, dann wird die Dividende genommen und reinvestiert in all die Unternehmen. Und ausschüttend heißt, die schütten eine Dividende aus und du bekommst es auf dein Girokonto ausbezahlt. Das ist der Unterschied. Und bis 2018 war es tatsächlich steuerlich vorteilig, thesaurierende ETFs zu haben, weil du das nicht versteuern musstest. Mhm. Seit 2018 gibt es in Deutschland aber die Vorabpauschale. Und dadurch ist es steuerlich angeglichen. Ist in meinen Augen ein kleiner Nachteil jetzt für thesaurierende ETFs, weil du tatsächlich einmal im Jahr wird dann fiktiv deine Dividendengewinne sozusagen errechnet und du musst dann halt einmal im Jahr was bezahlen, was dann wegfällt, wenn du eben ausschüttende Titel hast, weil dann versteuerst du die Gewinne ja sowieso schon. Mir gefällt es dann halt nicht, dass ich dann Geld auf mein Depot drauf überweisen muss, dass das dann eingezogen wird für die Vorabpauschale, weißt du?
Ja.
Das mag ich halt nicht daran. Ja. Bevor wir weitermachen, wir sind auch auf TikTok. Kurz, knackig und unterhaltsam. Und auf Instagram findet ihr Tipps und exklusive Inhalte.
Und den Podcast kann man auf Spotify und Apple hören. Oder auf YouTube anschauen, richtig?
Genau. Auf unserer Website findest du Blogartikel zur Folge mit Grafiken, Q&A, ein Glossar für Finanzbegriffe und kostenlose Checklisten und Info-PDFs zum Download.
Und in der Folgenbeschreibung stehen Links zu unseren Lieblingsbanken und Brokern. Eine Buchempfehlung plus ein Patreon-Link, falls ihr uns unterstützen möchtet.
Dann springen wir zum nächsten Mythos. Mhm. Und zwar geht es darum um Crashes, um Börsencrashes.
Mhm.
Und ETFs sind ja super weit gestreut.
Ja.
Und da meine Frage, können ETFs mich vor einem Börsencrash schützen?
Nee, also den nimmst du mit, den Börsencrash, ne? Die wirst du auch. Ja, da wirst du einige erleben dann, wenn du wirklich dein Leben lang investiert bleibst. Ja, das kann auch kein Finanzprodukt sich vor einem Crash schützen, ja. Das gehört einfach dazu. Das ist wie im echten Leben, es geht auf, es geht ab. Und manchmal müssen wir halt da durch. Es gibt ein Beispiel, den Dow Jones, ja. Das ist der zweitälteste US-amerikanische Aktienindex. Da sind die 30 größten US-amerikanischen Unternehmen drin. Und der hat in den letzten 129 Jahren, seit es den gibt, ging es 38 Mal um mehr als 15% runter und sogar 18 Mal um mehr als 25% runter, ja. Aber nach jedem Crash gab es wieder neue All-Time-Highs und man hat sich erholt, ja. Also es gehört einfach zum Leben von einem Anleger dazu, dass es Schwankungen gibt und dass auch mal ein Crash kommt.
Okay, aber das heißt, man sollte immer dranbleiben, statt mal nicht zu verkaufen.
Genau so, ja. Ich habe da immer ein super Beispiel, wenn du deinen Lieblingskaffee hast, ne? Der kostet irgendwie 25 Euro so ein Kilopack. Super teuer, ne? Jetzt ist der aber im Angebot hier im Supermarkt nebenan und kostet nur noch 12 Euro. Dann läufst du ja nicht an dem vorbei mit Nase nach oben und sagst, Schmutz, für 12 Euro fasse ich das nicht an. Im Gegenteil, du kaufst dir vielleicht 2 oder 4 direkt davon, dass du einen kleinen Vorrat hast, weil es ja immer noch das gleiche Produkt und du findest es ja immer noch toll. Nur weil der Preis jetzt unten ist, sagst du ja nicht, interessiert mich ja gar nicht mehr plötzlich.
Ja, stimmt. Ja. Also heißt es dann, wenn alle ETFs in den Markt investieren, in breit gestreut, dass ETFs gleich, also alle ETFs gleich sind?
Nee, es gibt super unterschiedliche ETFs, die unterschiedliche Dinge abbilden. Manche ETFs wollen die ganze Welt abbilden, manche nur Amerika, manche Europa, manche bilden Branchen ab, manche bilden gewisse Themen ab. Also das sind ganz unterschiedlich gefüllt, ne? Und es gibt sinnvolle ETFs und weniger sinnvolle. Genau. Dann gibt es auch Riesenunterschiede mit den Kosten. Ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, irgendwie die amerikanischen ETFs, S&P 500 gibt es zu Kosten von 0,08% pro Jahr. Einen Welt-ETF gibt es zu 0,2% pro Jahr. Und wenn du Emerging Market Small Caps willst, zahlst du halt 0,65% pro Jahr. Also je nachdem, in was du investierst, können die sich auch preislich unterscheiden.
Ja. Yeah. Also muss man sich dann eher im Vorab auch Gedanken machen, in welche ETFs man genau investieren möchte, was man abdecken möchte.
Genau. Ja. Weitere Unterschiede wären jetzt zum Beispiel auch die Replikationsmethode. Das heißt, sind die physisch oder synthetisch? Physisch heißt, der ETF kauft wirklich die Aktien ein. Synthetisch heißt, der bildet die Wertentwicklung der Aktien nach, aber die sind nicht wirklich da drin. Immer physische Produkte wählen. Und klar, ausschüttend oder thesaurierend ist auch so eine Frage, die man einfach für sich beantworten muss. Also gibt schon Unterschiede.
Mhm. Und dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar, dort ist ja auch aktiv und passiv erwähnt. Mhm. Ich habe immer früher gedacht, dass man ETFs nicht so einfach handeln kann. Sind ETFs dann flexibel? Also kann man einfach mit ETFs handeln?
Ja, also sagen wir, es ist jetzt ein Notfall und du brauchst Geld und du hast keine Reserve mehr oder die reicht halt nicht aus. Dann kann ich heute meinen ETF verkaufen, dann ist das Geld von dem ETF heute auf meinem Girokonto bei meinem Depot und jetzt überweise ich es auf meine Sparkasse zum Beispiel. Es ist in 2 Tagen da und dann kann ich es abheben oder Geld ausgeben. Also super flexibel, nicht so wie Versicherungsprodukte oder ja, Bausparpläne oder irgendwie sowas. Es ist nicht festgebunden. Ja.
Okay. Und dann kommen wir schon zum letzten Mythos. Und zwar, schaden ETFs der Wirtschaft?
Nee, die kurbeln die Wirtschaft an und sorgen für Wohlstand, würde ich sagen.
Sehr cool.
Easy, oder?
Ja, schnell beantwortet. Genau, das war's schon mit meinen 10 Mythen. Falls euch die Mythen interessieren und ihr euch die nochmal durchlesen wollt, könnt ihr ein Paper mit den 10 Mythen auf unserer Webseite finden zum Download. Und wenn ihr weitere Mythen habt, schickt sie uns gerne, dann können wir vielleicht noch eine Folge aufnehmen mit weiteren Mythen und beantworten die dann so.
Sehr gerne.
Genau. Und ich habe heute einige gelernt und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge, denn bei der nächsten Folge schauen wir uns mein Portfolio an.
Mhm.
Und schauen, was ich da richtig oder auch falsch gemacht habe.
Mhm. Und gucken wir mal, welche ETFs du für dich ausgewählt hast, ne?
Ja, da bin ich gespannt, was du dann darüber sagst.
Ja.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Und nicht vergessen, Wasser trinken. Coca-Cola ist zum Beispiel eine super Aktie, sehr solide, aber zum Trinken eher so lala. Am besten ihr schnappt euch Wasser, macht vielleicht eine Zitrone rein, Prise Salz und ihr seid top hydriert, ne? In dem Sinne, cheers.